Leben ja sowieso schon so sehr öffentlich und da ist es doch manchmal, gibt es manche Dinge, die man doch eher für sich behalten möchte. Aber ich weiß, ich kenne alle diese Probleme, ich bin ein Intensivatmer. Wer viel predigt, braucht viel Luft. Ich habe es jetzt ein bisschen weiter weg gemacht. Sonst gib mir einfach Anweisungen noch. Ist auch für euch nicht so angenehm, wenn es dann auf so ein Rauschen kommt und die Übergeistigen sagen, dann ist der Heilige Geist. Nee, es ist nur die Atmung. Preis dem Herrn. Ich weiß, dass ihr einen Pastor habt, der schon sehr viel euch auch über Glauben gelehrt hat. Der hat mir vorher noch gesagt, der Glaubensgrundkurs von Kenneth Hagin ist Pflichtprogramm. Und deswegen können wir auch gleich ein bisschen intensiver einsteigen. Und ich habe mir gedacht, wenn man eine Zuhörerschaft hat, die schon einiges weiß über Glauben, dann kann man auch einiges voraussetzen und ein bisschen mehr erwarten. Ich nehme an, da ihr diese wunderbare Proklamation mitgesprochen habt, habt ihr auch alle eure Bibel dabei. Und für gewöhnlich sage ich immer am Anfang, alles, was ich sage, egal ob du mich kennst oder nicht, egal ob du mich magst oder nicht, prüf es nach. Nimm nichts nur, weil ich das sage. Übrigens, das hat Kenneth Hagin auch gesagt. Und alle guten Prediger sagen das. Nimm das Wort, weil es Gottes Wort ist. Und überall, wo du findest, ja, aber das steht ja ganz anders, als sie das gesagt hat, dann folge dem nach, was das Wort sagt. Weil die einzigen Worte, die bestehen und die einzigen Worte, die Substanz hervorbringen, sind die Worte Gottes. Und wir sind in der wunderbaren Lage, dass wir eigentlich alles, was wir über Glauben wissen müssen, in diesem Buch finden. Es ist schön, dass der Bernd schon meinen Einstiegsvers genannt hat vorhin. Wir nennen uns Christen. Wir wissen, Christen kommen von Christus, dem Gesalbten. Übrigens, in der Apostelgeschichte gibt es ja diesen wunderbaren Vers, wo es heißt, dass sie ein Jahr lang, die Christen in Antiochia, zusammenkamen und Paulus lehrte sie regelmäßig. Und in der Folge davon wurden sie an diesem Ort zuerst Christen genannt. Wisst ihr warum? Sie kamen ein Jahr lang zusammen unter das Wort Gottes, unter die Salbung des Wortes, der Offenbarung, die Paulus bekommen hatte. Und dann wurden sie selber die Gesalbten genannt. Denn das war im griechischen Umfeld, war das nicht wie für uns, ja, Christ ist einfach so eine Markenbezeichnung, sondern das hieß etwas, der Gesalbte. Sie wurden dann wie, du könntest auch sagen, kleine Christusse genannt, kleine Gesalbte, die Salbung weitertragen. So, wenn du ein Gesalbter, ein Christus sein möchtest, und versteht das richtig, ich meine das nicht im Sinne der Offenbarung, dass du aufstehst und sagst, ich bin der Christus. Aber auf eine Art bist du der Christus, denn der Christus ist in dir und er möchte raus. Und der Christus in dir hat genau zwei Hände und hat genau zwei Beine und hat genau einen Mund und zwei Augen und zwei Ohren. Und das sind deine. Und in diesem Sinne ist Christus in dir und dort, wo du bist, ist Christus. Aber nicht du bist der Christus, dass die Leute dir nachfolgen müssen, sondern die sollen dem Christus, der in ihnen lebt, nachfolgen. Und wenn er noch nicht in ihnen lebt, dann können sie ihn einladen, dass er auch in ihnen lebt. Aber Christ zu sein ist nicht nur einfach ja ein Name, es ist nicht nur ein Club, dem man beigetreten ist, sondern das ist eine völlig neue Qualität. In der Schweiz habe ich es immer ein bisschen schwieriger, das zu erklären. Hier ist das einfacher. Hier kann ich das einfach so erklären. Ich komme ja aus Ostdeutschland und da gab es zwei Staaten. Zwei völlig verschiedene Qualitäten, zwei völlig verschiedene Systeme. Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, nämlich ab dem 3. Oktober 1990, herrschte ein komplett völlig neues System im Osten. Und auch für den westlichen Teil, glaube ich, war das eine recht große Herausforderung, plötzlich da einen völlig anderen Teil zu haben, einen Teil Deutschlands, wo Deutsche lebten, die aber gar nicht wie Deutsche waren, nicht so wie Deutsche waren, wie ihr das eigentlich wart oder wie ihr das verstanden habt. Ja, man hatte plötzlich zwei unterschiedliche Systeme. Ja, für uns im Osten sah das so aus, dass erstmal die ersten Jahre Chaos war. Das kann ich euch sagen. Und man wusste nie so richtig, was ist am nächsten Tag, was bringt der nächste Tag. Aber so nach und nach begannen die Dinge sich zu ordnen. Dinge kriegten einen neuen Namen. Die Verwaltung hießen plötzlich anders. Alle Dinge veränderten sich. Man war in einem völlig neuen System. Und die Schwierigkeit war, dass man im Kopf anfangen musste zu begreifen oder zu verstehen, wie funktioniert das System. Und ein Problem, was bis heute auf beiden Seiten der ehemaligen, heute nur noch imaginären Grenze ist, ist das Kopfproblem. Die Vorstellung, die man 10, 20, 30, 40 Jahre vom anderen Teil, vom anderen System hatte, die muss plötzlich überwunden werden, die muss plötzlich verändert werden. Und genau dasselbe Problem, genau dieselbe Herausforderung steht eigentlich für uns, wenn wir gläubig werden. Und im Hebräerbrief haben wir vorhin schon gehört, im Kapitel 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du könntest auch sagen, ohne Glauben ist es unmöglich, im Reich Gottes zu agieren. Weil du kannst nichts tun, was dem Herrscher nicht gefällt. Das ist einfach so. Ohne Glauben ist es unmöglich. Denn wer zu Gott kommt, der muss zwei Dinge tun. Erstens muss er glauben, dass Gott existiert. Und zwar nicht nur irgendein imaginärer Gott. Ich erlebe so viele Christen, die sich einfach ihren eigenen Gott zurechtgeschustert haben. Ja, der Papi im Himmel, der liebt mich so sehr. Ach, der vergibt mir schon. Und der weiß ja, dass ich da diese bestimmten Internetseiten habe und das nicht überwinden kann. Aber er weiß ja, ich brauch's. Ich bin jetzt mal so alleine. Ich brauch's halt. Ah, der Papi im Himmel, der liebt mich so. Du machst dir deinen eigenen Gott. Das ist nicht der Gott der Bibel. Ja, der Gott in der Bibel sagt ganz andere Dinge über Sünde. Und das Zweite ist, du musst glauben, dass er ist. Und das Zweite ist, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ja, du musst, und viele sagen dann, ja, aber wir machen das doch für den Herrn. Und das ist doch klar, dass wir als gute Christen leben für Jesus. Das ist doch klar. Und das macht man so. Wir sind doch anständige, gute Menschen. Nein, das reicht nicht. Wenn das reichen würde, dann bräuchtest du Christus nicht. Dann bräuchtest du die Erlösung nicht. Wenn es reichen würde, einfach nur mit ein bisschen gesundem Menschenverstand ein guter Mensch zu sein. Du musst wissen, es gibt einen Lohn für das, was du tust. Du musst wissen, es gibt einen Lohn, dass du Sünde überwindest. Es gibt einen Lohn, dass du deinen Sinn erneuerst durch das Wort Gottes. Es gibt einen Lohn sogar dafür, dass du heute Nachmittag hier sitzt. Und dieser Lohn ist nicht irgendwo mal dann auf der anderen Seite, wenn wir es dann Gott sei Dank irgendwann geschafft haben, sondern dieser Lohn, der ist hier auf dieser Erde geplant. Ja, ihr alle kennt diese Verse aus dem Markus und dem Matthäus-Evangelium, stehen sie auch, dass alles, was du tust, hundertfach, dass alles, was du investiert hast, wer Vater, Mutter, Kinder, Hof, Äcker, irgendetwas für das Reich Gottes, Häuser sind auch dabei, du könntest hinzufügen, Autos und was alles gegeben hat, dass er schon in diesem Leben hundertfach empfängt. Und dann steht bei Markus unter Verfolgung. Das heißt also, du befindest dich in einem Spannungsfeld und du musst auf eine Belohnung schauen, du musst wissen, warum es sich lohnt. Und das ist eigentlich nur der Einstieg. Denn wenn es sich für dich nicht lohnt, dann ist es nur eine Last mehr, eine Fülle von Gesetzen. Und das ist einer der Gründe, warum so viele Christen nach 5 Jahren oder 10 Jahren Christsein so müde sind oder keine Lust mehr haben. Aber das ist ein anderes Thema. Ich muss mich heute sehr kompakt halten. Wir hatten gesagt, du musst glauben, dass Gott ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Okay, es lohnt sich, im Reich Gottes zu leben. Gehen wir wieder zurück an den Anfang vom Vers. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Jetzt weiß ich, es lohnt sich, Gott zu gefallen. Es springt was raus für mich. Ja, was springt raus? Die Erfüllung all der Verheißungen, die der Bund mir verheißt. Was springt raus? Es springt raus ein sorgenfreies Leben. Nicht ein leichtes Leben, nicht ein Leben auf der Fernsehcouch, aber ein sorgenfreies Leben. Ein Leben, das Spaß macht, ein Leben mit Herausforderungen und ein Leben, in dem, egal wo du anfängst, du immer als Sieger daraus hervorgehst. Jetzt kommt sofort der Punkt, aber warum sehen wir das denn nicht? Ich weiß nicht, wie viele Christen du kennst, die wirklich so leben, wie ich das eben beschrieben habe. Ich weiß nicht, wie viele Christen du kennst, die erfolgreich, siegreich, strahlend sind, die du auch am Mittwochnachmittag vielleicht oder am Montagmorgen in der Stadt treffen kannst und die immer noch dieselbe Freude, dieselbe Freundlichkeit, denselben Glauben haben wie am Sonntag nach dem Gottesdienst, nachdem sie schön aufgebaut worden sind. Und der Schlüssel dazu, den Schlüssel dazu, wir gehen ein bisschen rückwärts heute, finden wir in Hebräer 11, Vers 3. Da heißt es nämlich, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, aus Nichtsichtbarem entstanden sind. Das ist so einer von den Versen, ich weiß, man liest den und man hat Mühe zu verstehen, was ist da eigentlich gemeint. Aber wisst ihr was, eigentlich ist ganz einfach. Man muss sich nur schrittweise auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Ja? Durch Glauben verstehen wir. Fangen wir mal da an. Du brauchst Glauben, um etwas zu begreifen, um etwas zu verstehen. Ja, ihr alle kennt das Gleichnis vom Sämann in Matthäus 8 oder 9 und in Lukas 4. Und da heißt es, der an dem Weg gesät ist, das ist der das Wort hört und nicht versteht. Und dieses griechische Wort, lass das vielleicht gerade mal aufschlagen. Mal einen kleinen Abstecher dorthin. Und zwar, Matthäus 13 ist es, nicht Matthäus 8. Matthäus 13 und ab Vers 18. Da heißt es, so hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Und dieses Wort verstehen ist das griechische Wort syniemi. Und das setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Aus dem Wort syn, Synergie, alle Welt spricht von Synergien, etwas gemeinsam zu tun, etwas zusammenzubringen, und iemi, das ist das Wort bringen. So, jetzt könntest du also sagen, die einfachste Übersetzung verstehen ist zusammenbringen. Wieso ist das mit verstehen übersetzt dann? Ist ganz einfach, du musst das Wort nicht nur hören, sondern du musst es mit deinem Leben zusammenbringen. Was hat die Predigt vom Pastor am Sonntag mit deinem Leben zu tun? Ich meine, außer, dass sie dich für den Moment aufbaut, dass sie dich für den Moment ermutigt. Aber das muss mehr sein. Es muss das Wort Gottes, das, was du am Morgen in der Bibel liest, muss etwas mit dir zu tun haben. Und die zweite Bedeutung, und das ist, wenn du mal ein bisschen nachstudierst, wie wurde in der griechischen Umgangssprache das Wort Synyemi gebraucht? Dann findest du da zum Beispiel auch, dass dieses Wort gebraucht wurde, wenn sich zwei Heere gegenüberstanden. Also wir haben vielleicht von den letzten Kriegen, die so stattfanden und wo man so Bilder sieht, eine andere Vorstellung von Kriegsführung, als das die alten Griechen damals hatten. Ihr müsst euch vorstellen, die bis vielleicht vor 100 Jahren wurden Kriege so geführt. Es gab zwei Armeen, die sich gegenüberstanden. Es gab Strategien und Truppenaufstellung und es gab eine Frontlinie. Das war genau die Linie zwischen den beiden Armeen, da wo gekämpft wurde, da wo die Auseinandersetzung stattfand. Und dieses sich gegenüberstehen, sich feindlich gegenüberstehen, das ist auch die eine Bedeutung dieses Wortes Synyemi. Und das ist, was bei vielen Gläubigen passiert. Sie lesen das Wort Gottes und das Wort Gottes beginnt, ihr Feind zu werden. Da stehen Dinge, wo sie sagen, ja, das kann aber nicht sein. Meistens sagt man dann nicht so, das Wort Gottes stimmt nicht, sondern man sagt, ja, aber Pastor, ich sehe das schon ein bisschen anders. Du kannst das ja so extrem sehen. Ich sehe das schon anders. Ja, oder man sagt, ja, also meine Vorstellung von dem ist vielleicht ein bisschen anders. Ich lege das einfach mal anders aus. Aber wenn jemand gesetzt ist, das Wort zu predigen und von Gott dazu gesandt ist und gesalbt ist, dann sind es auch die göttlichen Gedanken. Dann kannst du nicht einfach sagen, ja, ich sehe das aber anders. Das heißt, natürlich kannst du sagen. Aber da sind wir wieder an Hebräer 11, Vers 6. Du musst glauben, dass Gott Gott ist. Und wer bist du? Und was ist der Unterschied zwischen dir und Gott? Gott ist Gott und du bist du. Gott ist der, der geschaffen hat. Gott ist der, der sagt, was läuft. Und du bist das Geschaffene, das Geschöpf. Und du funktionierst eigentlich so, wie Gott das möchte. Und Gott hat entschieden, dass er dich entscheiden lässt, wie du funktionierst, solange du auf der Erde bist. Und diese Tatsache kannst du anerkennen oder nicht. Und du kannst akzeptieren, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist oder nicht. Und wenn Worte kommen, die dich herausfordern, dann kannst du sagen, ja, ich sehe das aber anders. Und dann hast du diese Situation, Syn-Iemi, dann hast du eine Frontlinie, dann steht eine feindliche Armee genau dir gegenüber. Und das ist genau, was dann passiert, dann kommt der Böse und raubt das, was in dein Herz gesät ist. Und dann wird dir das Wort Gottes geraubt. Ohne dass du gesündigt hast. In diesem Sinne jetzt, sage ich mal, im Sinne von Tatsünden oder so. Das Wort Gottes wird dir geraubt, einfach durch das, dass du es nicht verstehst, dass du es nicht mit deinem Leben zusammenbringst oder dass du es als dein Feind empfindest. Und was wird dir geraubt? Die Segnungen, die daraus entstehen. Die Frucht, die in deinem Leben kommen soll. Das, was du eigentlich genießen sollst. Der Lohn, den das Wort für dich bringt. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Hebräerbrief. Durch Glauben verstehen wir. Das heißt also, durch die, was auch immer Glauben ist, durch das Glauben sind wir in der Lage, das Wort mit unserem Leben zusammenzubringen. Durch den Glauben sind wir in der Lage, das, was Gott für uns vorbereitet hat, nicht feindlich gegenüberzusehen, sondern als etwas zu sehen, was so lukrativ ist, dass wir es in unser Leben holen wollen. Und die gleichen Verse, die gestern noch dein Feind waren, werden heute dein bester Freund, weil du anfängst, es zusammenzubringen mit dem, was das Wort sagt, beziehungsweise mit dem, was du lebst. Denn dann kommt auch die Frucht hervor. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind. Gott hat die Welt, alles rundherum, hat er bereitet. Durch Glauben. Das heißt also, irgendwie müssen wir rausfinden, was ist Glauben? Denn wenn du nicht weißt, was Glauben ist, dann verstehst du nicht, wie das Reich Gottes funktioniert, wie das Wort Gottes funktioniert. Durch Glauben verstehst du, dass die Dinge, die man sieht, aus nicht Sichtbarem entstanden sind. Es gibt keinen anderen Weg, das Wirken Gottes zu verstehen, als durch Glauben. Selbst wenn du ein noch so großer Macher bist, du kommst irgendwann an Grenzen. Und ich kann euch sagen, es gibt Macher, die schaffen es fast bis ins hohe Alter, in ihrem Machertum zu bleiben. Aber du kommst nie in das verheißene Land, das Gott dir gegeben hat. Manchmal sehen Leute, die im Glauben leben, sehen viel schwächer aus oder zurückhaltender oder ruhiger. Aber warte auf die Resultate. Warte auf die Resultate. Durch Glauben versteht man, dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben bist du in der Lage, mit anderen Worten, zu sehen, was im Unsichtbaren passiert und in der Folge davon im Sichtbaren. Denn es beginnt im Unsichtbaren. Wenn du jetzt zum 1. Mose zurückgehen würdest, die ganze Schöpfungsgeschichte, ich weiß, ihr kennt das, ihr wisst das. Gott sprach und es geschah. Gott sprach und es geschah und er sah, dass es gut war. Gott sprach und es geschah. Was sprach Gott? Gott sprach nicht, was er mit seinen physischen Augen sah. Er sprach nicht, oh mein Gott, ist das dunkel. Haben wir keinen Lichtschalter, sondern er sagte, Licht sei, es werde Licht. Gott sah, dass die Erde wüst und leer war und er sprach, was er in der unsichtbaren Welt sah. Er sprach, wie er die Erde schon sah. Und das, was für eigentlich, wenn du daneben gestanden hättest, für dich unsichtbar gewesen ist, entstand plötzlich. Und diese Art, wie Dinge entstehen und geschehen, kannst du nicht verstehen, außer durch Glauben. Und das ist, was hier in diesem Vers steht. Und wenn du noch ein bisschen zurückgehst, im Hebräer 10, Vers 38, findest du die Aufforderung, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und das kommt viermal in der Bibel vor, diese Stelle. Viermal findest du, Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Römer 1, Vers 17, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Galater 3, Vers 11, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und dann im Hebräer 10, Vers 38, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ja, im Kolosser 1, Vers 13 steht, ja, alle kennt die Verse, dass wir versetzt sind aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. da sollten wir leben. Wir sollten im Reich des Sohnes seiner Liebe leben. So, wir könnten jetzt, ich habe nicht so viel Zeit, aber wir könnten uns ein bisschen vorstellen, wie ist das Reich des Sohnes seiner Liebe? Und jeder hätte wunderschöne Vorstellungen, die besten Verheißungen aus der Bibel und was du mit dem Herrn erlebt hast und was du nur jemanden erzählen gehört hast, was er mit dem Herrn erlebt hat. All das gehört in diesen Bereich rein. All das, was du dir wünschst, was du für Pläne, für Träume, für Visionen von Gott hast, gehören in diesen Bereich rein. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Wie sieht dein Leben jetzt aus? Wie sieht das aus, was du jetzt lebst? Lebst du das? Lebst du das Reich Gottes so? Und das ist so ein Punkt, ich denke mir, der Manfred wird da nachher auch noch weiter drauf eingehen. Für Glauben musst du als erstes sehr ehrlich und sehr wahrhaftig werden. Du musst bereit sein, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Wisst ihr, so oft kommen Leute zu mir und sagen, weißt du, da war diese Frau und die hatte das Kind und das Kind war krank und wir haben so gebetet und so geglaubt und die Frau geht immer zum Gottesdienst und die ist im Putzteam und die ist im Lobpreisteam und die macht so viel in der Gemeinde und wir haben so gebetet und so geglaubt und trotzdem ist das Kind nicht geheilt worden. Weißt du, wir haben so für unser Haus geglaubt und trotzdem konnten wir die Kreditraten nicht mehr bezahlen und müssen halt jetzt in der Wohnung wohnen. Preis dem Herrn sind wir noch irgendwie rausgekommen und konnten es so verkaufen, dass wir jetzt nur einen kleinen Berg Schulden haben. Und dann kommt die Frage, warum erlebe ich das, wo ich doch versetzt bin in das Reich des Sohnes seiner Liebe? Und jetzt sage ich was, ich weiß, macht mir nichts aus, wenn ihr mich dann nicht mehr mögt. Aber das ist die Ursache. Du lebst nicht da, wo du leben solltest. Und du lebst da, wo du jetzt lebst, weil du dort leben willst. Du willst in deiner menschlichen Welt bleiben. Und solange du das willst, wirst du menschliche Ergebnisse haben. Und menschliche Ergebnisse sind manchmal sehr gut, aber manchmal auch sehr schlecht. Aber du hast die große Freiheit, dort zu leben, wo du eigentlich hingehörst. Nämlich im Reich Gottes. Und es hat einen Preis. Wir werden uns das gleich anschauen. Es kostet etwas, im Reich Gottes zu leben. Und dieser Preis ist enthalten in der Definition vom Glauben. Und die werden wir uns jetzt anschauen. Dass du versetzt worden bist und ausgestattet worden bist mit allem, was das Reich Gottes an Fähigkeiten, an Möglichkeiten zu bieten hat, das hast du gratis bekommen bei der neuen Geburt. Das ist der Teil, den Gott für dich getan hat in Christus Jesus. Ja, und ich weiß, dass euer Pastor euch gut belehrt hat über die Dinge, die euch gehören in Christus, was euch zusteht in Christus. Und trotzdem kommt doch hin und wieder die Frage, aber wo ist es denn jetzt, das, was ich in Christus habe? Und ich kann euch sagen, bis heute Abend ungefähr 19 Uhr wird ein Teil dieser Fragen zumindest beantwortet sein. Ja, ich werde dann nach Manfred in dem zweiten Teil, den ich mache, auch darauf eingehen, wie glaube ich, wie mache ich das ganz praktisch. Aber jetzt legen wir einfach mal ein Fundament. Was ist Glaube? Was versteht Gott unter Glaube? Ja, eben Pastor Bernd hat vorhin schon so schön gesagt. Es ist nicht, ja, ich glaube, es regnet. Ich gucke an den Himmel, sehe drei Wolken. Oder ich glaube, es wird jetzt Herbst. Da brauche ich nicht viel Glauben dazu. In jedem Jahr wird es irgendwann Herbst in unseren Regionen. Und das ist auch nicht Glaube, das ist, ich spreche einfach aus, was die Möglichkeit wäre. Aber Glauben ist nicht ein Aussprechen von Möglichkeiten. Gut, schauen wir uns die große Definition des Glaubens an. Ihr habt wahrscheinlich schon drauf gewartet. Hebräer 11, Vers 1. Und ich weiß, ihr kennt die alle und es ist nichts ganz Neues, aber ich möchte mit euch da neu eintauchen und vielleicht noch ein bisschen tiefer graben und noch den ein oder anderen Schatz für euch rausholen. Hebräer 11, Vers 1, ich lese die Schlachter-Übersetzung. Übrigens hier die Schlachter 2000-Übersetzung. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist aber der Glaube. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, auch in den vier Versen, wo es darum geht, aus Glauben zu leben, heißt es immer, mein Gerechter, aber, der Gerechte, aber, es ist der Glaube, aber, oder es ist aber der Glaube. Und aber sage ich immer dann, wenn ich herausheben will, das steht in einem Gegensatz zu dem, was sonst üblich ist. Also jemand sagt zum Beispiel zu mir, wir könnten doch das und das machen. Dann sage ich, aber ich muss noch das und das machen. Ja, wir könnten das schon, aber. Wir könnten schon, aber. Mit aber drücke ich immer aus, nein, eigentlich ist etwas anders als das, was du jetzt sagst. Es ist wie ein Widerspruch. Und ich glaube, dass der Herr damit ausdrücken will, Glaube ist ein Widerspruch zu allem, was dein menschlicher Verstand dir zu bieten hat, zu allem, was diese Welt zu bieten hat, egal wie gut es ist, zu allem, was du jemals sehen und hören und erleben könntest, ist das, was ich hier sage, diese Substanz des Glaubens, ein Aber. Es ist so anders, dass du keine Vorstellung von dem hast, wie es eigentlich ist. Und du musst dich tiefer ins Wort eingraben und dich immer wieder damit beschäftigen, um anzufangen zu verstehen, um was es hier eigentlich geht. Es ist der Glaube, aber der Glaube. So, es geht um Glauben. Das griechische Wort für Glauben, es ist immer gut, zu den Wurzeln zu gehen, ist das Wort Pistis. Das ist, macht nichts, wenn ihr das wieder vergesst. Ich sage euch das nur, weil ich noch ein bisschen weitergehen möchte. Das Wort Pistis ist abgeleitet von dem griechischen Wort Peito. Ja, das Wort Peito redet von einer bestimmten Sache, die wir jetzt näher betrachten wollen. Es ist ein Verb und es redet von einer Sache, die den Kern des Glaubens wiedergibt. Das ist der Grund, warum ich diesen Bogen spanne. Peito redet davon, wir schließen einen Bund. Wir gehen eine Bündnisbeziehung miteinander ein. Wir verbünden uns miteinander. Wir verbünden uns in einer Art und Weise, die etwas Extremes hat, die etwas sehr Ausschließliches hat. Wir schließen miteinander einen Bund, der absolut und ausschließlich ist. Mit anderen Worten, du und ich, wir schließen einen Bund, der auf Leben und Tod ist. Mein Leben für dein Leben. Das ist nicht so ein Bund wie, ja, wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken gehen? Ja, oder manchmal so, wenn Leute zusammen beten und dann eine Gebetsvereinbarung miteinander treffen, wo sie im Glauben zusammenstehen. Das ist auch gut. Ja, weil das Gebet der Übereinstimmung ist ein sehr gutes Gebet. Aber dieses hier redet von einer viel stärkeren Bindung. Es redet von einer Bindung auf Lebenszeit. Es redet von einer Bindung, ihr kennt bestimmt alle Winnetou, ihr kennt alle die Indianerfilme. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch in seiner Kindheit mit irgendjemand Blutsbrüderschaft geschlossen. Blutsbrüderschaft schließt du, indem du dich irgendwo ritzt und dann dein Blut austauscht mit deinem Blutsbruder oder Blutsschwester oder wie auch immer. Ja, es ist ein Bund im Blut geschlossen. Wir wissen alle, dass unser Bund mit dem Blut Christi besiegelt worden ist. Das Problem ist, dass wir es oftmals gar nicht ernst genug nehmen. Das Problem ist, dass uns das nicht so vor Augen steht. Wie bitte? Stört. Also. Eins, zwei, drei. Ja, gut, dann nehme ich das. Wenn das ist das angenehmer. Sollte jetzt ja auch einigermaßen gut zum Zuhören haben. Mit zwei Mikrofonen ausgerüstet. Wow! Also wenn jetzt die Salbung nicht kommt, dann weiß ich auch nicht. Ein Bund, der auf Leben und Tod geschlossen wird. Nicht umsonst ist der Zeitgeist im Moment so extrem dran, alles was mit Bund, mit die einzige Form, wo wir es in der Gesellschaft noch haben, ist ja der Ehebund, was damit zu tun hat, aufzuweichen und Wischiwaschi draus zu machen. Wisst ihr, du kannst nicht mit jedem einen Bund schließen. Ja, du kannst natürlich, können schon zwei Männer einen Ehebund zusammenschließen, können auch zwei Frauen einen Ehebund zusammenschließen. Aber sei doch mal ganz ehrlich. Die können weder Kinder kriegen noch Kinder machen. Sie können nicht fruchtbar sein. Das ist nicht, wie dieser Bund geplant ist von Gott. Ich bin in dieser Beziehung überhaupt nicht gesetzlich. Ich sage, dass ich irgendjemand verdamme. Es geht nicht darum, Leute zu verurteilen. Aber es geht darum zu schauen, was sagt das Wort Gottes, wie die Dinge funktionieren. Wir sind so schnell irgendwie dabei, Dinge, ja, jetzt ist es halt so. Noch vor 20 Jahren war es ein Skandal, wenn ein Priester in der katholischen oder in der reformierten Kirche, in der evangelischen Kirche homosexuell war. Heute ist das alles nicht mehr so schlimm. Heute sind viele Dinge nicht mehr so schlimm. Es weicht auf. Dinge werden nicht mehr ernst genommen. Ja, du heiratest und der Standesbeamte sagt, ja, bis wir uns dann wieder sehen in ein paar Jahren. Ja, ich meine, überleg doch mal, wenn du erzählst, wie lange du verheiratet bist, und ich rede jetzt nicht unter Christen, ja, dann oft, wow, ist das nicht langweilig? Ja, und viele Leute haben gar keine Vorstellung, was ist ein Bund? Was ist ein Ehebund? Ein Ehebund ist nicht nur, dass ich immer die ganz großen Gefühle habe, sondern ich habe einen Bund geschlossen. Ich habe gesagt, ich bin bereit, mein Leben hinzugeben für meinen Ehepartner. Mein Auftrag in meinem Leben, in diesem Leben, ist nicht, dass es mir gut geht, mich glücklich zu machen, zu schauen, dass meine Karriere vorwärts geht, zu schauen, dass es mir gut geht, sondern mein Auftrag ist, zu schauen, dass aus diesem Mann der beste Prediger wird, den diese Welt je gesehen hat und den der Herr in ihn hineingelegt hat und was Gott mit ihm geplant hat. Das ist meine Aufgabe als seine Ehefrau. Ja, und das ist, wofür ich lebe. Und das ist, wofür ich mich hingebe. Und da habe ich keine Zeit, mich zu langweilen. Ja, ich versteht ihr, wenn ich natürlich jetzt sagen würde, ja, also die Gefühle jetzt nach, wir sind jetzt 17 Jahre in diesem Jahr verheiratet, das ist ja nicht mehr so stark. Und ja, ich meine, der Mann verändert sich ja auch. Und ja, ich weiß auch nicht, vielleicht gucke ich mal. Könnt ihr mal gucken, vielleicht gibt's ja noch was anderes Interessantes und so. Schlecht sehe ich jetzt auch nicht aus für mein Alter und heute ist das ja auch alles nicht mehr so eng. Das sind Gedanken, mit denen wir zu tun haben. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Was passiert? Wir begeben uns wieder weg vom Wort Gottes. Und jedes Mal, wenn wir uns wegbegeben vom Wort Gottes, begeben wir uns weg von dem Bund, den wir mit Gott geschlossen haben. Und das ist der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus will. Du hast, als du gesagt hast, Jesus, du bist mein Herr, komm in mein Leben, ich gebe mich dir hin, hast du einen Bund geschlossen mit Jesus. Und dieser Bund hat einen bestimmten Rahmen. Und du kannst dir nicht aussuchen, wie dieser Bund funktioniert, sondern dieser Bund funktioniert so, wie Gott sagt, dass er funktioniert. Aber das Gute dran ist dann, wenn du dich in diesem Rahmen bewegst, funktioniert er. Und das ist der Unterschied zu allem anderen. Er funktioniert immer wieder. Wisst ihr, was Leute manchmal zu mir sagen? Die einen sagen, ja, das ist halt Zufall bei dir. Das ist zufällig. Du bist halt schon immer so und du hast halt so und deine Kinder sind halt so. Vergiss es. Dann sage ich, nimm dir mal ein bisschen Zeit, lass uns mal zusammensitzen, ich erzähle dir mal was von meiner Geschichte. Ja, ich habe einige Nächte im Erfurter Stadtpark verbracht, weil ich nicht wusste, wo ich hin sollte. Es gibt auch noch Fotos von mir, die muss ich im Safe weggeschlossen halten und warten, bis meine Kinder ein Alter haben, wo ich ihnen die zeigen kann. Versteht ihr? Es ist nicht das, was man jetzt sieht. Was du jetzt siehst, sind die Verheißungen, die Gott erfüllt hat. Und genau dasselbe kann in deinem Leben passieren. Gott hat nichts für mich gemacht, was er nicht auch für dich machen würde. Denn du hast diesen selben Bund geschlossen. Was wir oft tun ist, wir fangen an mit dem Herrn und wenn es ein bisschen schwierig wird, wenn ein bisschen Herausforderungen kommen, dann gehen wir weg von unserem Bund. Aber wie sieht der Bund aus? Der Herr hat gesagt, ich gebe dir jede Verheißung, die im Neuen Testament aufgeschrieben ist. Und eigentlich lege ich noch die vom Alten Testament drauf. Aber das mache ich ganz kurz, indem ich einfach im Galater 3 schreibe, dass der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Galater 3, Vers 14. So mit anderen Worten, den Segen Abrahams, den lege ich noch oben drauf. Manchmal wollen Christen wieder in das Alte zurück und wollen lieber das jüdische Erbe und die jüdischen Feste feiern und was weiß ich was alles. Lasst uns mal zusammen aufschlagen. Hebräer 8, da lesen wir nämlich etwas über unseren Bund. Ich weiß, der Hebräerbrief ist für manche herausfordernd, aber je öfter du ihn liest, umso besser verstehst du ihn. Im Hebräer 8, im Vers 6, da lesen wir nämlich über Jesus. Nun hat er aber einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Mit anderen Worten, der Bund in Christus, den wir geschlossen haben, hat bessere Verheißungen, als im Alten Testament jemals waren. Bessere Verheißungen als Abraham, bessere Verheißungen als Mose. Lasst uns weitergehen. Worum bestehen diese besseren Verheißungen? Vers 7. Denn wenn jener, der erste Bund, tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Und jetzt lese ich mal im Vers 10 weiter. Da ist nämlich der Inhalt dieses Bundes angegeben. Das heißt es, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn es werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Mit anderen Worten, du hast einen Bund, in dem du keinen Priester mehr brauchst, um zu deinem Bündnispartner zu gehen. Du brauchst keinen Mittler mehr, denn du hast einen Mittler und er hat den Weg so für dich freigemacht, dass du ein für alle Mal mit deinem Bündnispartner selber reden kannst. Du brauchst keinen Rechtsanwalt, du brauchst keinen Beistand, keinen Vertreter, sondern du kannst deine Dinge selber mit Gott regeln. Und jedes Mal, wenn irgendetwas in deinem Leben nicht gut geht oder nicht gut kommt, solltest du lernen, zu Gott zu gehen und mit ihm darüber zu reden. Wie redet Gott zu dir? Wie gehst du zu Gott? Du gehst in sein Wort. Du gehst in sein Wort und dann suchst du dir die Verheißung raus. Die Verheißung, die darüber reden, über das, was du brauchst, über das, was Gott dir verheißen hat und was nicht in deinem Leben ist. Und da musst du sehr ehrlich werden. Und dann musst du bereit sein zuzuhören. Dann musst du bereit sein zu hören, wenn der Herr dir sagt, da gibt's Dinge, die du wegräumen musst. Da gibt's Dinge, die gehören nicht in den Bund zwischen dir und mir. Ist ja so wie Pornografie, zum Beispiel nicht in den Ehebund gehört. Es gehört einfach nicht in den Ehebund. Der Ehebund ist ganz klar definiert, dass sämtliche, ich spreche es mal ganz deutlich an, ich weiß, ich kenne euren Pastor, ich weiß, ihr kommt mit sowas klar, dass der Ehebund ist so, dass jegliche Aktivität im sexuellen Bereich zwischen den beiden Ehepartnern stattfindet und absolut abgegrenzt und abgeschlossen ist für jeden Außenstehenden und das in jeder Hinsicht und auf jedem Medium, sei es auf Papier, sei es im Internet, sei es sonst wie. Und weißt du was, wenn du deinen Partner nicht mehr aufregend genug findest, dann fang doch mal an zu beten dafür. Was? Beten im Schlafzimmer? Ja, du kannst den Heiligen Geist einladen. Sogar. Ganz nebenbei. Da gibt's vieles, wo wir, denn sonst, was machst du sonst? Sonst sagst du, okay, ich habe zwar einen Bund mit Gott und ich habe auch alles gelesen, was hier steht und wenn du das Hohelied liest, da sind viele Verheißungen auch für eine gute Ehe, für eine erfüllte Ehe. So, und dann machst du zu und sagst, ja, aber in diesem einen Bereich funktioniert's für mich nicht. Und dann wendest du dich wohin? Weg von deinem Bündnispartner Gott. Und suchst dir eben weltliche Möglichkeiten. Suchst dir, was dir vielleicht irgendwer sonst sagt. Aber das ist nicht, wie der Bund funktioniert. Und dann komm nicht zu mir und sag, ja, es klappt nicht, es funktioniert nicht. Gott hat sämtliche Verheißungen gegeben. Er hat seinen Teil komplett erfüllt. Wir haben auch einen Teil zu erfüllen. Der Teil, den wir erfüllen müssen, heißt Glauben. Unserem Bündnisteil einhalten. Das griechische Wort pistis heißt übrigens auch Treue. Es gibt im Griechischen nur ein Wort für Glauben und Treue. Es ist ein und dasselbe Wort. Du bleibst bei deinem Bund. Deswegen kommt das nämlich von Paito oder von der Bündnistreue, dass du treu bist in einem Bund. Nichts und niemand kann dich davon abbringen, das Wort Gottes ernst zu nehmen und dabei zu bleiben. Wenn du lang genug dabei bleibst, bekommst du die Ergebnisse. Und auf einmal sind die Dinge leicht, weil du auf einmal in der unsichtbaren Welt Dinge sehen kannst. Aber du kannst nicht den ganzen Nachmittag Filme schauen, den ganzen Nachmittag im Internet surfen, mit deinen Freunden unterwegs sein, 5 Minuten beten oder 10 Minuten und erwarten, dass du Visionen hast. Du musst dich eingraben, du musst Zeit verbringen mit diesem Wort. Stunden wieder und wieder und wieder. Wisst ihr, wie oft ich über die Jahre da hingegangen bin und gesagt habe, Herr, ich weiß, es steht hier drin und ich werde es rausfinden. Und wenn du das machst, wenn du wirklich Leute so segnest, dass sie das und das und das haben können und ich brauche das jetzt, dann wirst du das bei mir auch machen. Und du bleibst einfach dran und du sagst, Herr, ich will rausfinden, wie diese Verheißung in meinem Leben aktiv wird. Ich kann dir sagen, du brauchst keinen Aktivurlaub mehr, du brauchst kein Bungee-Jumping, du brauchst nichts. Du hast so viel Adrenalin-Intus allein durch das, dass du dich mit dem Wort auseinandersetzt, dass es anfängt, zu dir zu reden, dass du es eben mit dir zusammenbringst, mit deinem Leben. Ich will euch ein simples Beispiel erzählen. Vor ungefähr einem Jahr, bisschen mehr als einem Jahr, klingelt das Telefon bei uns, irgendwann am Vormittag oder Mittag, ich weiß nicht, es war gerade unser freier Tag, weil Manfred war auch gerade zu Hause. Meistens klingelt das Telefon mit den Hiobsbotschaften an unserem freien Tag. Manchmal gehe ich auch nicht ran, aber da bin ich rangegangen. Es war eine Frau aus der Gemeinde und sie hat gesagt, ich war gerade beim Arzt, ich bin wieder schwanger, also sie hatten schon ein Kind. Es war ein bisschen früher als geplant, dass ich wieder schwanger geworden bin und jetzt habe ich eine schlechte Diagnose vom Arzt bekommen und ich möchte gerne mal bei euch vorbeikommen, mit euch reden. Dann habe ich gesagt, okay, lasst uns einen Termin machen, am besten auch zu einer Zeit, wo dein Mann kann, der ist auch bei uns in der Gemeinde, und ihr kommt zusammen zu uns und wir reden darüber und beten zusammen und schauen. So, und einen Tag später kamen die Leute und am Morgen, also es war relativ akut, relativ dringend, und einen Tag später saßen die bei uns und am Morgen des Tages, bevor sie zu uns kamen, habe ich in meiner regulären Bibellese, ganz normal, du liest einfach am Morgen deine Kapitel, wo du gerade bist, was der Herr dir gezeigt hat, oder du liest einfach im Gehorsam wieder Kapitel für Kapitel durch, habe ich Verse gelesen. Und während ich diese Verse lese, also ich habe im Jesaja gelesen, habe da 4, 5 Kapitel gelesen und bei einem Vers sagt der Herr plötzlich zu mir, das ist der Vers für die beiden, diese beiden Verse sind für heute Nachmittag für die beiden Leute. Dachte ich, okay, also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt das so gesehen habe im ersten Moment. Und dann kamen sie also am Nachmittag und haben dann erzählt. Und zwar, da wurde also diese Ultraschalluntersuchung gemacht, die dann irgendwann dritten, Anfang vierten Monat gemacht wird. Und da hat man festgestellt, dass diese Nackenspalte eben erweitert ist. Und so wie das die Fachleute da mehrere offensichtlich ausgelegt haben oder interpretiert haben, ist es so, dass das Kind also einen bestimmten oder mehrere verschiedene Gendefekte haben würde. Ich weiß es nicht mehr. Trisomie 17 oder 18, 19 und 21. Also 21 ist relativ bekannt, das ist das Down-Syndrom. Aber es war einfach eine relativ starke Mehrfachschädigung, und zwar in der Weise, dass man schon auch vorgeschlagen hat, darüber nachzudenken, ob man das Kind behalten möchte. Was aber für sie überhaupt kein Thema war, das war klar. Aber jetzt, wie geht man damit um? Ja, da ist so eine Situation, da kommt also ein junges Ehepaar, das in der Ehe überhaupt vielleicht gerade ein bisschen herausfordernde Situation hat, hat ein kleines Kind, etwas über ein Jahr, ein nicht ganz einfaches Kind, ungeplant oder zumindest zu diesem Zeitpunkt ungeplant wieder schwanger. Schon natürlich freut man sich, aber und dann mit so einer Diagnose. Und dann sitzen da zwei Menschen und dann gibt der Herr dir ein Wort. Und als ich dieses Wort vorgelesen habe, plötzlich ist was ganz Verrücktes passiert. Und ich will euch erstmal das Wort vorlesen. Also ich sage euch dann, was passiert ist. Es ist Jesaja 44, Vers 24. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein, und die Erde ausgebreitet durch mich selbst, der die Zeichen der Schwätzer vereitelt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zum Widerruf zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht. Und während ich diese Verse vorlese, am Morgen war das bei mir noch gar nicht so stark, während ich diese Verse vorlese, habe ich innerlich fast so etwas wie einen Schock gekriegt, weil mir bewusst geworden ist, was sage ich jetzt diesem Paar? Aber ich habe es nicht alleine gesagt, der Heilige Geist hat es mitgesagt. Und das habe ich auch an der Reaktion von den beiden gesehen. Also die Frau hat angefangen zu weinen und es hat sie sehr, sehr wirklich ihr Herz berührt. Was steht nämlich da? Du könntest es auch so sagen. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib angebildet hat und der auch das Kind, das in dir ist, von Mutterleib angebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. und guck die Erde an. Habe ich schon jemals etwas, was ich gemacht habe, nicht Menschen, sondern ich, Gott, schlecht gemacht? Und dann sagt er, ich bin der, der die Zeichen der Schwätzer vereitelt, der die Wahrsager zu Narren macht. Versteht mich nicht falsch, sicher ist Ultraschall eine gute Sache und sicher gibt's viele gute technische Errungenschaften. Aber überlegt ja mal, ich weiß nicht, ob ihr schon Ultraschallbilder gesehen habt, da ist da also so ein bisschen irgendwas zu sehen, ja, und da meint man, alles sehen zu können. Irgendwie ist, da hat das doch schon auch was mit Wahrsagerei zu tun. Ja, du deutest da irgendetwas aus. Ich sag mal so, natürlich ist es schön für die werdenden Eltern, den Herzschlag zu hören und zu sehen, wie das dann blinkt, das Herz am Anfang, und zu sehen, da ist so eine kleine Nabelschnur, so ein kleines Häufchen, da kann man schon einen Kopf erkennen und vielleicht sogar schon ein bisschen was, was wie Hände und Füße aussieht. Ja, und das ist toll, solange es auferbauend ist. Aber wenn es anfängt, Dinge in das Leben von Leuten hineinzusprechen, mit denen sie überhaupt nicht mehr klarkommen, spätestens dann sollte man aufhören. Und dann heißt es weiter, der die Weisen zum Widerruf zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht. Wisst ihr, was ich den Leuten gesagt habe? Ich habe gesagt, Gott wird die Ärzte zum Widerruf zwingen. Sie werden das, was sie jetzt sagen, widerrufen. Und es war für mich auch sehr, sehr überraschend, wie spezifisch Gott redet. Ja, es ist immer wieder neu, überraschend zu sehen, wie spezifisch Gott in Situationen hineinredet. Denn hier steht nichts von Ultraschall in der Bibel, es steht nichts von Babys drin, es steht nichts von Gendefekten drin, gar nichts. Und manchmal ist so ein Vers, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein, schon ein bisschen allgemein. Das ist wie so ein riesengroßes Seil und du kannst dich wie nicht dran festhalten. Du brauchst ein Tau, wo du zupacken kannst. Etwas, was genau für deine Situation zugeschnitten ist. Und dahin wird der Herr dich führen. Aber er kann dich nicht dorthin führen, solange du zu Hause sitzt und Fernsehen schaust die ganze Zeit. Wisst ihr, wir schauen uns Sendung an und wir hören uns die Musik an und dann hören wir so Schmachtfetzen wie, ich baue eine Stadt für dich und all das. Und dann denken wir, ach, wenn das jemand mal für mich machen würde, wenn mich jemand so lieben würde. Weißt du was? Schlag mal auf. Lass uns mal zusammen aufschlagen, Hebräer 11. Lese ich dir mal was vor, Hebräer 11, Vers 16, dann kannst du mal gucken, wer da von wem abgekupfert hat. Und wir stehen und bewundern die Leute immer für, was sie für poetische Gedanken haben. Hebräer 11, Vers 16, ich nehme gleich den zweiten Teil. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott hat für dich schon eine Stadt gebaut. Du brauchst nicht irgendeinen Schmachte-Schmuse-Sänger, der dir sagt, ich baue eine Stadt für dich, wo du dich wohlfühlen kannst und sicher bist. Ich will nicht das, was Schönes aus deinem Leben rausnehmen, sondern ich will etwas noch Schöneres reinbringen, denn der Sänger vergeht. Ja, und er wird vielleicht, hörst du morgen schon irgendwelche Skandalgeschichten und vielleicht lässt er sich morgen schon von der Frau oder von dem Mann, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die das singen. Ja, ich habe es nochmal so nebenbei mitgekriegt. Bin da nicht so involviert ins weltliche Musikbusiness. Ich kriege nur manchmal so am Rand Sachen mit. Ja, aber vielleicht ist die Person, der diese Stadt ja da angetragen wurde, für die dieses Liebeslied entstanden wurde, schon einen Tag später oder zwei Wochen später eine Verlassene, alleine, zu Hause sitzende. Eine von vielen, der mal ein Liebeslied gewidmet wurde. Aber du hast hier einen realen Gott, der sagt, ich habe meinen Teil schon erfüllt, ich habe diese Stadt gebaut. Und zwar habe ich die bezahlt mit dem Blut meines Sohnes Jesus. Es ist bezahlt, der Tisch ist gedeckt für dich. Und du musst solche spezifischen Worte für dich finden und du musst dein Inneres, deine Gefühlswelt ein bisschen umprogrammieren an diesem Punkt. Ja, ich meine, natürlich ist das, mag das ein schönes Lied sein und es ist ein poetischer Text und es ist eine schöne Melodie und es ist vielleicht auch jemand, der das auf eine schöne Art und Weise singt. Ja, und vielleicht solltest du dir selber mal die Bibel vorsingen, weil das vielleicht dann besser kommt, als wenn du es nur liest. Aber vor allem musst du anfangen, diese Worte dem Heiligen Geist zu erlauben, diese Worte mit Leben zu füllen, dass du sehen kannst. Und weißt du was, ich kann dir eins sagen, die Straßen in deiner Stadt sind mit Gold, das so klar und so rein ist wie Glas. Weiß nicht, ob der andere Typ das bezahlen kann für seine Freundin, eine Stadt mit goldenen Straßen. Nur mal so nebenbei, wisst ihr, wir geben uns so schnell mit was zufrieden. Wir machen das Fernsehen an und wir schauen uns Sachen an. Und bitte versteht mich richtig, ich bin auch nicht gefeit gegen das. Ich bin auch im guten Kampf des Glaubens. Ja, und Unterhaltung ist nicht schlecht in einem gewissen Rahmen, wo sie ihren Platz hat. Aber wir versuchen uns nur noch zu unterhalten, um uns abzulenken von allem. Ja, und dann schaust du dir im Fernsehen an, lie to me. Im normalen Leben, wenn dich einer anlügt, da würdest du eigentlich sagen, hey, red mal die Wahrheit. Wie wär's, wenn wir mal eine Fernsehsendung anschauen würden? Red die Wahrheit. Und dann geht's aber nicht um Vaterschaftstest, sondern ums Wort Gottes. Das wäre doch gut. Und wir sind so geprägt von all dem. Versteht mich richtig, die Sachen sind ja auch schön verpackt. Wisst ihr, die Süßigkeiten schmecken besser als das Obst und das Gemüse, ich weiß es. Und die Chips gehen besser rein. Ja, und so ein richtiger, guter Wein ist süffiger als vielleicht Mineralwasser. Für den Moment. Aber es tut dir nicht gut. Es tut dir langfristig nicht gut. Und wenn du nicht deinen Teil vom Bund erfüllst, indem du dich mit dem Wort beschäftigst, indem du dich mit dem beschäftigst, was Gott dir gegeben hat, dann wirst du nicht in der Lage sein, das zu erleben, was die Verheißungen Gottes sagen. So, dieses Ehepaar war also bei uns. Ich weiß noch genau, was ich gefühlt habe, als sie zur Tür rausgingen. Sie gingen zur Tür raus und mir ging dieser Vers nach. Und ich weiß in meinem Innern, also ich habe mich gefreut, sie waren sehr auferbaut und sehr ermutigt. Und ich habe in meinem Innern gedacht, Herr, ja, du weißt, was ich jetzt gesagt habe. Herr, es gibt manchmal nicht zwei Chancen. Und wisst ihr, was der Herr zu mir gesagt hat? Herr hat zu mir gesagt, haben wir einen Bund oder haben wir einen Bund? Gilt das Wort oder gilt das Wort? Wisst ihr, Situationen im Glauben, Glaube bedeutet nicht, dass deine Gefühle immer ganz hoch schwappen. Wir verwechseln manchmal Glauben mit schönen Gefühlen. Schöne Gefühle sind auch schöne Gefühle und die sind manchmal da, manchmal weg. Aber der Glaube basiert auf dem Wort, darauf, dass Gott es gesagt hat. Und der Herr hat mich gefragt, habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Dann habe ich gesagt, Herr, du hast es gesagt. Und ich halte daran fest und ich werde allen erzählen, Herr, du hast es gesagt. Ich werde Zeugnis geben, Herr, ich werde erzählen, du hast es gesagt. Und wisst ihr was, wir können uns solche Hilfestellung geben. Sprich das, sprich mit dem Herrn, sag dem Herrn, Herr, jetzt bin ich aufs Glatteis gegangen. Und wenn ich einbreche, holst du mich wieder raus. Du musst mich rausholen. Und der Herr sitzt oben und lacht, weil er weiß, dass du nicht einbrechen wirst, solange du festhältst an diesen Worten und nicht erlaubst, andere Worte reinzukommen. So einige Wochen später ruft mich die Frau an und spricht mich nach dem Gottesdienst an und sagt, du, jetzt sind da verschiedene Untersuchungen, wie soll ich das machen? Du brauchst Weisheit für solche Situationen. Aber der Heilige Geist ist immer da. Und wenn du viel Zeit mit dem Wort verbringst, lies mal die Sprüche durch. Ja? Der Weisheit Anfang ist Suchweisheit. Wenn du Weisheit suchst im Wort, wirst du sie finden. Also habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, habe ich gesagt, weißt du was, das ist ganz einfach. Wenn du in deinem Herzen weißt, dass egal was der Arzt dir sagt, nichts dich von dem abbringen wird, was in Jesaja 44 steht, dann mach die Untersuchung. Natürlich ist es schön, zum Ultraschall zu gehen und das Baby zu sehen und die Herzschläge und die Hände und die Füße, vor allem wenn das Baby größer wird. Aber wenn du dir nicht sicher bist, ob das Ergebnis nicht deinen ganzen Glauben wieder wegbombt, dann lass die Untersuchung. Wisst ihr, weil es ist eben so, ich weiß jetzt nicht genau, wie es hier in Deutschland ist, aber in der Schweiz ist so eine Schwangerschaft wird sofort als Risikoschwangerschaft eingestuft. Und dann wird eine Fülle an Untersuchungen angeboten, eine Fülle an Möglichkeiten. Also es fehlt wirklich nur noch die, dass man sagt, wir machen mal eben auf und gucken schon mal rein. Aber alles andere wird, glaube ich, gemacht. Durch jede Körperöffnung und Ritze, wo man irgendwie reinkommt, wird geguckt und gemacht und getan. Das ist gar nicht immer förderlich und notwendig. Manchmal musst du einfach im Glauben ausharren und festhalten. Und du sagst, das sagt das Wort. Und die Weisheit der Weisen wird der Herr zur Torheit machen. Weil die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. Gott hat eine größere Weisheit. Und Gott schafft nicht im Mutterleib ein Kind, das dann rauskommt und schier nicht überlebensfähig ist. Vielleicht magst du jetzt sagen, ja, aber es gibt doch solche Kinder. Ja, die gibt's. Es gibt Eltern, die nicht im Glauben aufstehen, nicht mit dem Wort Gottes leben, weil der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn Eltern nicht auf ihre Kinder achten, wenn Eltern nicht im Wort Gottes im Glauben stehen, dann passieren solche Dinge. Und niemand von uns ist davor gefeit, nicht angegriffen zu werden. Niemand. Egal, wie sehr du Prediger bist. Niemand ist davor gefeit. Aber du hast immer ein Wort, das dich rausrettet. Und diese Diagnose blieb bis zum Schluss, bis vor der Geburt bestehen. bis dahin, dass da eben wirklich diese Unsicherheit da war. Und ich habe gesagt, weißt du was, das habe ich von Kenneth Hagin. Ja. Er hat das oft gesagt. Er hat oft gesagt, Payday, das ist der Tag, wo wir sehen. Ja, der Zahltag. Da sehen wir, abgerechnet wird am Zahltag. Nicht vorher schon. So, und dann kommt der Tag der Geburt. Und das ist der Payday. Das ist der Tag, wo wir sehen, wer Recht hat. Und alles, was wir vorher sehen, soll ich euch was sagen? 4 Wochen vor der Geburt hatte ich diesen großen Ultraschall, als ich mich in der Klinik zum Gebären angemeldet habe. Und da wurde mir gesagt, also, ich wollte das gern wissen. Und mein älterer Sohn hat sich immer so wunderbar versteckt. Und dann hieß es, ja, also zu 70% ein Mädchen. Wir sind uns relativ sicher, dass es ein Mädchen gibt. Wir dürfen es nur nicht sagen, zu mehr Prozent, nicht, dass es dann Probleme gibt, aber zu 70% ein Mädchen. Ja, ihr könnt euch morgen im Gottesdienst mein inzwischen fast 1,90 Meter großes 70% Mädchen angucken, das doch sehr männlich, sehr maskulin inzwischen ist mit seinen 14 Jahren. Ja. So laufen Dinge. Und das Interessante ist, wir hatten noch, als wir uns in der Klinik angemeldet haben, der Manfred und ich, also beziehungsweise als wir ankamen und ich mit Wehen schon und so weiter, das ging alles relativ schnell bei mir, da haben wir noch eine Diskussion gehabt auf dem Weg zum Auto, vom Auto zum Kreissaal dann eben, weil wir keinen Namen für Mädchen hatten. Der Manfred hat mir schon seit dem 3. Monat gesagt, es wird ein Junge und der heißt Jeremy. Und ich habe gesagt, ja, aber du hast doch gehört, 70% Mädchen, es wird ein Junge und der heißt Jeremy. Wenn du unbedingt willst, such einen Mädchennamen raus. Nur leider hatte ich Wehen und konnte nicht noch über Mädchennamen nachdenken zu diesem Zeitpunkt. Ja, aber es wird ein Junge und der heißt Jeremy. Das war eine Verheißung, es war ein Wort, das Gott zu ihm geredet hatte. Und daran hat er festgehalten. Manchmal gibt es solche spezifischen Worte auch. Du solltest aber schauen, dass sie im Wort Gottes gegründet sind. So, und dann kam der Moment der Geburt und es wurde ein Junge und deswegen heißt er jetzt Jeremy. So, und dann kam der Tag der Geburt für diese Frau aus unserer Gemeinde. Und sie hat das dann erzählt. Also eben, sie ist dann ins Krankenhaus gefahren und sie haben wirklich die ganze Schwangerschaft festgehalten. Es wird ein gesundes Kind. Es wird ein gesundes Kind. Sie wussten dann, dass es ein Mädchen wird. Es wird ein gesundes Mädchen. Es wird ein gesundes Mädchen und ein hübsches Mädchen. Und was wir alles darüber ausgesprochen haben, es wird eine schnelle Geburt. So, und das Kind kam. Und trotzdem mehrere Ärzte es mehrmals untersucht haben, war an diesem Kind nicht ein einziger Defekt zu erkennen. Es hatte also weder Trisomie 21 noch sonst irgendetwas. Es ist ein wunderhübsches, gesundes Mädchen mit schwarzen Haaren. So, und es kam zur Welt und es ist mehrfach untersucht worden und es war nichts zu sehen und es ist bis jetzt nichts zu sehen von Herzfehlern, von Organfehlern, von offenen Rücken und von all den schrecklichen Dingen, die man dann Müttern, die sogenannten Weisen, die Ärzte, die Fachleute, da wo Weise hier steht, könntest du auch einsetzen, die Spezialisten sagen, nichts von dem ist eingetreten. Es gibt eine höhere Wahrheit und das ist aber die Wahrheit, die du erst im unsichtbaren Raum siehst. Und der Grund, warum du in diesen unsichtbaren Raum eintauchen musst und lernen musst, diese Ebene von Glauben zu erreichen, ist der, dass du nur von dort aus agieren kannst, um die Dinge im Sichtbaren zu verändern. Das ist, wie Gott Dinge verändert. Und es mag im Sichtbaren manchmal lange so aussehen. Es mag im Sichtbaren manchmal lange so aussehen oder du magst lange so aussehen, als ob bei dir die Dinge nicht funktionieren oder als ob du der bist, der immer allen hinterher rennt. Aber warte ab, der Tag wird kommen, dein Tag wird kommen, wo es offenbar wird. Denn es gibt nichts, was im Dunkel passiert, was nicht offenbar wird. Der Tag wird kommen, wo dein Licht, deine Herrlichkeit, das, was du in die unsichtbare Welt gesprochen hast, offenbar wird. Aber seit 1996 habe ich das erste Mal von Gloria Copeland auf einer Kassette gehört, dass man für ein Haus glauben kann. Ich bin in einer Wohnung aufgewachsen, mein Mann ist in einer Wohnung aufgewachsen, wir haben nie in einem Haus gewohnt. Ich habe immer davon geträumt, in einem Haus zu wohnen. Keine oben drüber, keine unten drunter, kein Klopfen an die Wände, wenn man mal zu laut singt. Keine Leute, die sich beschweren, wenn man abends noch Besuch kriegt. Man kann machen, was man will, also machen, was man will, natürlich in einem gewissen Rahmen, aber man ist einfach freier, man kann so leben, wie man möchte. Man kann sich die Wände anmalen, wie man möchte. Kein Vermieter, der einem sagt, dieser hässliche Wasserhahn muss in diesem Badezimmer bleiben und was weiß ich was alles. Man ist einfach frei, Dinge zu tun. Oh, wie habe ich mir das so schön vorgestellt. Mit Kindern, niemand, der sich beschwert, weil die Kinder einfach mal Kinder sind und rumtoben und so weiter. Aber es gab wie für mich kein inneres Bild. Und ich habe Jahre gebraucht, ein inneres Bild zu entwickeln. Und wir haben jahrelang in Wohnungen gewohnt. Erst in kleinen hässlichen, dann in kleinen hübschen, dann in etwas größeren hässlichen, dann in etwas größeren hübschen. Dann sind wir in das erste Haus gezogen, also zur Miete. Das Haus war schon zu klein, als wir eingezogen sind. Dann sind wir in das nächste Haus gezogen. Das war groß, hat aber dann auch Mängel. Und als wir in das Haus gezogen sind, das war 2005, hat der Herr zu mir gesagt, das ist das letzte Mal, dass ihr in ein gemietetes Haus zieht. Schön, wenn du sowas hörst. Einerseits ist es toll und andererseits guckst du dann auf dein Konto und sagst, okay, wir hatten da einen Vertrag für 3 Jahre, konnten dann nochmal einen Vertrag für 3 Jahre machen und der zweite Vertrag für 3 Jahre war im Sommer 2011 zu Ende. Also haben wir versucht, einen neuen Vertrag zu kriegen, um es kurz zu machen. Wir hätten einen gekriegt, aber zuerst wollte der Vermieter versuchen, das Haus zu verkaufen. Und wenn er es nicht verkauft hätte, hätten wir wieder einen Vertrag gekriegt. Und soll ich euch was sagen? Das stand mir bis hier. Bis hier stand mir das, immer wieder von irgendjemand abhängig zu sein. Also mit nicht viel auf dem Konto haben wir uns einfach rangemacht mit dem Herrn. Und jetzt ziehen wir im März um in ein Haus, das wir gekauft haben. Und jetzt haben wir genau das Haus. Wisst ihr, wann ich dafür angefangen habe zu glauben? 1996. Jetzt haben wir 2011. Anfang 2012 ziehen wir dahin. Also etwa 15 Jahre. 15 Jahre lang habe ich davon gesprochen, dass ich eines Tages in einem Haus wohnen werde, was mir gehört. Dass ich in einem Haus wohnen werde, was so ist, dass ich mich wohlfühle, dass Platz ist, dass wir so viele Gäste haben können, wie wir wollen und so weiter. Ich könnte euch Stunden Geschichten erzählen, was ich alles von Leuten gehört habe. Aber so viel Zeit habe ich nicht mehr. Meine Zeit ist nämlich schon seit 2 Minuten um. Aber Tatsache ist, dass ich jetzt in das Haus einziehe. Und Tatsache ist auch, dass wir in der Lage sein werden, all das zu bezahlen, was damit zusammenhängt. Denn wir haben bis jetzt, in den letzten 17 Jahren, die wir verheiratet sind, immer alles bezahlen können. Weil der Herr mit uns ist. Eine Freundin hat mir vor 2 Jahren oder 3 Jahren mal geschrieben, wir verschicken mal so einen Weihnachtsbrief, wo wir so über das Jahr ein bisschen berichten. Vor allem an die Freunde, wo man jetzt nicht so regelmäßig Kontakt pflegen kann. Das sind einfach doch recht viele und verwandt und so. Und dann hat sie mir geschrieben, ihr habt eine große Gnade vor Gott gefunden. Soll ich dir was sagen? Wir haben keine größere Gnade vor Gott gefunden, als du vor Gott gefunden hast. Denn das Maß an Gnade ist für jeden gleich. Das sind die guten Botschaften, die in diesem Buch drinstehen. Und ich sag dir, das ist 10-mal besser als alles, was dir das Fernsehen oder die Unterhaltung zu bieten hat. Wenn du das nächste Mal das Lied hörst, ich baue eine Stadt für dich, kannst du sagen, danke, ist lieb gemeint, brauche ich nicht. Hab schon eine mit Straßen aus Gold. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, Viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.